Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikro Europa, hier im freien Radio Wüstewelle auf der 96,6 oder im Kabel auf der 97,45 MHz und natürlich auch im Livestream im Internet. Mein Name ist Anne Burkhardt und wir werden uns heute mit aktuellen Themen im Bereich des Journalismus und der alten und neuen Medien beschäftigen. Und zwar aus einem ganz besonderen Blickwinkel, nämlich dem der Medienethik. Zu Gast bei mir im Studio sind deshalb heute Dr. Jessica Hesen und Dr. Thilo Hagendorf vom Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Uni Tübingen. Beide sind Medien- und Informationsethiker, das heißt, sie beschäftigen sich aus ethischer Perspektive mit Phänomenen und Entwicklungen im Bereich der Medien, dem Internet und der Digitalisierung. Jessica Hesen ist Leiterin der Nachwuchsforschergruppe Medienethik. Sie ist außerdem Privatdozentin am Karlsruher Institut für Technologie und Autorin des kürzlich erschienenen Handbuchs Medien- und Informationsethik. Thilo Hagendorf ist Teil der Forschergruppe Medienethik und arbeitet aktuell im Verbundprojekt Forum Privatheit, bei dem es um Privatheit und um informationelle Selbstbestimmung im Netz geht. Euch beiden herzlich willkommen. Ich freue mich sehr darauf, jetzt gleich mit euch zu sprechen und eure Standpunkte zu unseren heutigen Themen kennenzulernen, zum Beispiel zum Umgang mit neuer Propaganda im Internet, zu Fragen des Kinder- und Jugendschutzes in den sozialen Medien oder zum Einsatz von virtueller Realität im Nachrichtenjournalismus. Zur Einstimmung hören wir jetzt aber erstmal den Song Welcome to the Internet von Fraktus aus dem Jahre 2015. Viel Spaß damit.
Imagine you could buy anything at every time.
But Dickie, that's not possible. How could it happen? This must be a dream.
No, this is not a dream. This can be reality. Girls, welcome. To the internet.
The old
zur Internet.
Fraktus mit ihrem Song Welcome to the Internet. Ein Lied, das in zweierlei Hinsicht gut zur heutigen Sendung passt. Erstens natürlich wegen seines Textes und zweitens auch, weil es sich bei Fraktus um eine Fake-Band handelt. Um Fake, Fakten, Wahrheit und Lüge geht es auch bei unserem ersten Thema heute hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. In jüngster Zeit ist ja viel über Fake News diskutiert worden. Fake News sind ja, wie wir wissen, bewusst generierte Falschmeldungen, die vor allem im Netz verbreitet werden und die unter Verdacht stehen, die öffentliche Meinung und sogar Wahlen zu beeinflussen. Jessica Hesen, warum sind Falschmeldungen heute in unserer digitalisierten Welt vielleicht besonders gefährlich? Gibt es da einen Unterschied zu früher, als es noch kein Internet gab?
Ja, früher gab es kein Internet, es gab aber früher auch schon Falschmeldungen. Die hatten früher diesen etwas possierlichen Namen Zeitungsenten. Und es war damals kein großes Problem, weil die meistens lokal nur Verbreitung hatten, eben in bestimmten Zeitungen, konnten wieder zurückgeholt werden, es konnte eine Richtigstellung geben. Und genau diese Sachen finden wir jetzt nicht mehr so vor im Internet. Wir haben eine massenhafte Verbreitung, wir haben vor allen Dingen auch eine sehr schnelle Verbreitung. Und das ist ein großes Problem. Also man sagt ja auch, das Internet vergisst nie. Die Dinge, die einmal im Internet gestanden haben, sind eigentlich nicht mehr zurückzuholen. Selbst dann, wenn sie gelöscht werden, können sie wieder reaktualisiert werden in Archiven oder eben deshalb, weil alles individuell verbreitet wird, findet sich immer jemand, der das dann wieder woanders gepostet hat oder auf einer anderen Plattform abgestellt hat. Und das sind lauter Faktoren, die Falschmeldungen so beharrlich werden lassen und auch später noch, wenn wir uns daran erinnern, an diese Falschmeldungen immer wieder Beweise finden dafür, dass die tatsächlich existiert haben, weil wir sie vorfinden können, indem wir sie suchen in Suchmaschinen zum Beispiel.
Mhm. Wie ist es denn? Ich meine, Falschmeldungen werden ja häufig in sozialen Medien verbreitet auch. Welches sind denn so die Mechanismen der sozialen Medien vielleicht, die noch mehr machen, dass wir uns von Falschmeldungen beeinflussen lassen oder dass wir ihnen Glauben schenken? Thilo Hagendorf, was meinst du?
Ein Mechanismus, den man da sicherlich nennen muss, sind die Filterblasen, die einfach bedingen, dass wir durch die Personalisierung von fast allen Social-Media-Plattformen immer mit den Inhalten konfrontiert werden, die unserem Weltbild grob entsprechen. Es ist umstritten, wie stark der Effekt von Filterblasen tatsächlich ist. Meistens wird er überschätzt. Es ist allerdings so, dass wenn man jetzt mal das politische Spektrum nimmt, an den äußeren Rändern, um das mal so metaphorisch zu sagen, dieses politischen Spektrums wohl doch Filterblaseneffekte relativ stark sind. Weshalb in eben diesen Bereichen auch Fake News dann ganz besondere Verbreitung finden.
Wenn wir jetzt mal das Beispiel der US-Wahl nehmen, da gab es ja viele Falschmeldungen über die beiden Kandidaten, Trump und Clinton, die im Umlauf waren und die ja millionenfach in den sozialen Netzwerken geteilt worden sind. Da gab es zum Beispiel den Post angeblich vom Papst, dass er Trump unterstütze. Hältst du es denn für möglich, Thilo Hagendorf, dass diese Falschmeldungen tatsächlich die Wahl beeinflusst haben und dass Fake News demnach auch wirksame Propagandawerkzeuge sind?
Also vielleicht kann ich vorwegschicken, dass es unglaublich schwierig, um nicht zu sagen unmöglich ist, wirklich allgemeine Aussagen über die Medienwirkungen insgesamt von Fake News zu finden. Sicherlich, was man festhalten kann, ist, dass Fake News einen Einfluss auf die US-Wahl hatten. Aber, das muss man auch dazu sagen, sie waren nicht wahlentscheidend. Die Untersuchungen, die es zu diesem Fake News-Phänomen schon gibt, sind dergestalt, dass gerade beim US-Wahlkampf man eben genau das auch feststellen konnte, dass Fake News eben nicht wahlentscheidend waren. Prominent ist eine Studie von Alcott und Genskow mit 1200 Probanden. Und da hat man herausgefunden, dass zum einen Social-Media-Plattformen schon wichtige Formate waren, über die Nachrichten auch konsumiert worden sind und dementsprechend auch Fake News, weil Fake News sich ja über Social Media insbesondere verbreiten, dass aber auch nach wie vor das Fernsehen, die Zeitung, also die klassischen etablierten Leitmedien auch sehr, sehr wichtige Nachrichtenquellen sind. Das ist die eine Erkenntnis. Die noch wichtigere, einschlägigere Erkenntnis ist allerdings die, dass man ja schauen kann, mit wie vielen Falschmeldungen sind Wählerinnen und Wähler in Kontakt gekommen. Da hat man herausgefunden, dass jeder Wähler in Amerika jetzt im Durchschnitt etwa 0,9 pro Trump Fake News gesehen hat und 0,2 Falschmeldungen, die zugunsten von Hillary Clinton waren. Und von diesen Fake News haben die Menschen auch nur die Hälfte für die Wahrheit dann auch wirklich gehalten und die andere Hälfte als Fake News identifiziert. Das heißt, um zum Abschluss zu kommen, es ist wirklich nur ein ganz geringer Bruchteil der Bevölkerung, der von Fake News wirklich signifikant beeinflusst wird.
Fake News sind ja häufig auch sehr kuriose, skandalisierende Meldungen. Jessica Hesen, welche Rolle spielt denn da der Aspekt der Unterhaltung bei der Verbreitung von Fake News? Also werden Fake News vielleicht auch nur deshalb so oft geteilt, weil sie eben besonders lustig oder schockierend sind?
Auf alle Fälle ist es ein großer Faktor. Man muss dabei ja auch sich vor Augen halten, dass Fake News häufig individualisiert verbreitet werden. Das heißt, ich habe sowas dann vielleicht in meinem persönlichen Nachrichtenportal gefunden und gebe das dann weiter, weil ich mir davon selber auch einen Benefit verspreche, weil ich selber aber auch bei meinen Freundinnen und Freunden gut ankommen möchte und gerne dieses unterhaltsame, diesen Nachrichtenschnipsel weitergeben möchte. Wir können immer sehr gut erkennen an Fake News, dass die umso besser weitergegeben werden, umso unterhaltsamer und vor allen Dingen umso skandalträchtiger die sind. Das ist also ein ganz übliches Mittel insgesamt, um Nachrichten eine Relevanz zuzuteilen, indem man das möglichst skandalisierungsträchtig formuliert, also indem man sozusagen die Nachrichten aus dem Gros der Nachrichten, die ja häufig eher, ja sagen wir mal, etwas langweilig gepolt sind, herausstechen zu lassen.
Hat denn diese aktuelle Hochkonjunktur von Fake News, also sowohl in den Medien als auch ja überall, gesellschaftliche Auswirkungen auch? Also gibt es zum Beispiel eine gesteigerte Verunsicherung in der Bevölkerung, Jessica Hesen?
Auf alle Fälle. Wir sehen das ja an diesen ganzen Kampagnen in Bezug auf Lügenpresse. Also es scheint breite Teile der Bevölkerung zu geben, die einen riesigen Vertrauensverlust in die Medien verzeichnen. Also diese ganze Fake News-Kampagne hat sozusagen hineingeschwappt in die Glaubwürdigkeit der etablierten Medien, die jetzt ja auch schon viele Aktivitäten entfalten, um ihre eigene Glaubwürdigkeit immer wieder aufs Neue unter Beweis zu stellen und zu zeigen, es gibt doch noch Leitmedien, wir versuchen bestimmte Wahrheit zu verfolgen, wir versuchen vor allen Dingen Verfahren zu finden, um Wahrheit überprüfen zu können.
Angesichts dessen, dass jetzt in letzter Zeit ja sogar demokratisch gewählte Politiker wie Trump oder Erdogan offen mit Fake News oder alternativen Fakten um sich werfen und damit ja auch durchaus Erfolg haben, besteht da die Gefahr, dass die Lüge durch die Medien gesellschaftlich etabliert wird, also dass die Lüge salonfähig wird? Thilo Hagendorf, was denkst du?
Also was eine Lüge ist, ist natürlich immer relativ und abhängig von der eigenen Perspektive. Also was die einen als Lüge empfinden, empfinden die anderen als Wahrheit. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass die Lüge salonfähig wird, aber eine Wirkung, die sicherlich besteht, ist, dass es zu einer verstärkten Polarisierung der Gesellschaft führt. Also es gibt einfach keine gemeinsame Diskussionsgrundlage mehr, die oder auf Basis derer man gesellschaftsweit gesellschaftliche Fragen diskutieren kann, sondern es gibt, ja, wie gesagt, eine Polarisierung, eine Spaltung von entweder zwei großen Bevölkerungsgruppen, wie das in Amerika ist, oder von Minderheiten, die sich aus der Gesellschaft sozusagen informationell abspalten. Das ist sicherlich etwas, was passiert.
Führt das dann auch dazu, weil du gerade Minderheiten angesprochen hast, dass so durch die sozialen Medien verstärkt Mehrheitsmeinungen eben überhaupt nur noch vertreten werden und dass Minderheitsmeinungen immer kleiner werden?
Das würde ich so nicht sagen. Das ist ja genau der Punkt, dass sich auch Minderheitsmeinungen, wobei immer schwierig ist zu sagen, was das ist, aber dass eben Minderheitsmeinungen durch die Filterblasen eben auch zirkulieren können und dann durch Anschlussberichterstattung etc. ihnen eine viel höhere Bedeutung beigemessen wird, als sie eigentlich wirklich haben.
Vielen Dank, Jessica Hesen und Thilo Hagendorf, für diese ersten Einschätzungen. Wir machen jetzt eine kurze musikalische Pause. Danach wird es dann darum gehen, wie wir uns vor Falschmeldungen und Propaganda im Netz schützen können und was wir sonst noch dagegen tun können. Zuerst aber hören wir jetzt einen musikalischen Klassiker zum Thema Lüge, nämlich Rio Reiser mit Alles Lüge von 1986.
Tage in nur 52. 20 Wochen schafft. Es ist wahr, dass das Ausland viel mehr Ausländer als Deutsche hat. Es ist wahr, dass die Sonne nicht um die Erde und der Mond nicht um den Fußball kreist. Es ist wahr, dass der Gründer von New York nicht Kamel oder Camel, sondern Stuyvesant heißt. Das ist wahr. Das ist wahr. Aber sonst. Aber sonst. Alles Lüge. Alles Lüge. Alles Lüge. Alles Lüge. Es ist wahr, es ist wahr. Die meisten Menschen wollen nicht in Dortmund leben, sondern essen. Es ist wahr, dass die Kühe das Gras nicht rauchen, sondern fressen. Es ist wahr, dass Hamburg nicht die Hauptstadt von McDonald's ist. Es ist wahr, dass der Papst zwar die Pille nicht nimmt, aber trotzdem keine Kinder kriegt. Das ist wahr. Das ist wahr. Aber sonst. Weiß ich manchmal nicht genau, ist das nun Lüge oder wahr? Weil ich oft gar nicht mehr weiß, was ist das Liebe? Liebt der Papa sein Auto, liebt die Mama den Kaffee, liebt das Baby seine Windel, wie der Weihnachtsmann den Schnee, lieben Kinder Schokolade, wie die Hausfrau und den Herd, oder ist er mehr?
Rio Reiser mit Alles Lüge, hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, Medienethik. Zu Gast im Studio sind Jessica Hesen und Thilo Hagendorf vom Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften hier an der Uni Tübingen. Wie vor dem Song bereits angesprochen, nutzen ja immer mehr Menschen die sozialen Medien, also Facebook, Twitter und Co., nicht nur um mit Freunden zu kommunizieren, sondern auch um sich um das politische Tagesgeschehen zu informieren. Diese Entwicklung wird häufig kritisch gesehen, vor allem deshalb, weil es in den sozialen Medien keine Redaktion gibt, die Meldungen filtert oder überprüft, sodass Falschmeldungen sich noch leichter verbreiten können. Die Frage ist also, was wir tun können, um zu verhindern, dass sich Falschmeldungen verbreiten und unsere Meinungsbildung beeinflussen. Thilo Hagendorf, was erscheint dir sinnvoll?
Also ich glaube, ein guter Weg ist wirklich bei den individuellen Mediennutzern, Nutzerinnen anzusetzen und dort Medienbildung zu fördern, die dergestalt ist, dass man ein gewisses Kontingenzbewusstsein generell gegenüber Nachrichten ausbildet. Also, dass man sich bewusst ist, das sind Beobachtungen zweiter Ordnung. Ich kann es nicht durch eigene Beobachtungen prüfen, was ich lese. Ich sollte mir darüber Gedanken machen, wie ist der Entstehungskontext von Nachrichten, Wie sind Nachrichten geframed? Über was wird berichtet und vor allen Dingen über was wird eben auch nicht berichtet? Also was lassen Nachrichten aus? Das ist das eine. Das zweite ist, das ist aber vielleicht auch utopisch, aber dass sich so etwas wie ein generelles Sendungsbewusstsein, eine Sendungsethik ausbildet und Menschen einfach nicht mehr hingehen und intentional Falschmeldungen produzieren. Aber das, wie gesagt, ist natürlich sehr, sehr schwierig umzusetzen. Was weniger sinnvoll ist, ist, denke ich, daran anzusetzen, zu sagen, dass jetzt einzelne Unternehmen oder gar der Staat darüber entscheiden, was sind wahre Meldungen, was sind falsche Meldungen und dass dann durch diese Institutionen falsche Meldungen einfach zensiert oder herausgefiltert werden.
Du hast ja gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, den man in letzter Zeit ja auch immer wieder hört, nämlich bei den Nutzerinnen und Nutzern der sozialen Netzwerke anzusetzen. Jessica Hesen, wie genau könnte man den Nutzerinnen und Nutzer am besten auf die Gefahren der neuen Medien vorbereiten?
Ja, wie Thiele Hagendorf gerade schon gesagt hat, das ist eine Sache auch der Medienbildung, eine Sache der schulischen Bildung vor allen Dingen auch. Es geht aber auch darum, bei den erwachsenen Zuhörerinnen und Zuhörern ein Bewusstsein zu erzeugen. Und das kann vor allen Dingen auch durch die Redaktionen selbst stattfinden. Wir sehen das zum Beispiel heute schon, in der Zeit kann man das beobachten, aber auch im Spiegel. Da wird sehr viel mehr aufgeklärt darüber, wie die einzelnen Artikel zustande gekommen sind, welche Personen zumindest teilweise befragt wurden, wie lang der Zeitraum gewesen ist, über den hinweg Recherchen angestellt wurden. Und das sind lauter Einsichten in den Redaktionsalltag, die natürlich dazu geeignet sind, das Vertrauen zu erhöhen. Also es wird uns dann schwerer fallen zu behaupten, das kann ja alles gar nicht stimmen. Wenn wir sehen, da ist ein ganzer Apparat damit beschäftigt, sich um die Wahrheit in Anführungsstrichen dieser Nachrichten zu kümmern. Aber insgesamt geht es natürlich darum, auch nochmal zu verdeutlichen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Meinung und sogenannten Fakten. Und das ist eine ganz schwierige Angelegenheit, weil häufig gibt es eine sehr starke Vermischung zwischen diesen beiden vermeintlich getrennten Bereichen. Und gerade da kann der Staat eigentlich nicht wirksam werden. Das sind Dinge, wo man auch rechtlich kaum drüber entscheiden kann, wann jemand etwas als bloße Meinung verlautbart oder wann es um ein Faktum geht. Wenn ich zum Beispiel jemanden falsch zitiere, dann ist es natürlich eine Sache, die zu ahnden ist, weil hier ganz klar ein Bezug hergestellt werden kann zwischen dem, was faktisch gewesen ist und das, was hier behauptet wird. Aber in allen anderen Bereichen, selbst da, wo es um Ehrverletzungen geht oder um solche Dinge, die eigentlich rechtlich geahndet werden könnten, da kann man sagen, es handelt sich vielleicht um eine Ehrverletzung, aber die ist notwendig, weil diese Person im öffentlichen Interesse auftritt und solche Dinge, die ihre Persönlichkeitsrechte betreffen, eben auch in den politischen Alltag hineingreifen. Also es geht vor allen Dingen darum, eine Art Computer Literacy zu vermitteln, genauso wie wir als Schülerinnen und Schüler gelernt haben, wie inwiefern man einen Roman interpretieren muss, müssen wir auch diese neuen Medienwelten interpretieren lernen.
Und wäre es da ein Weg, so was wie ein Fach Medienkompetenz an Schulen einzuführen?
Ein Fach Medienkompetenz würde ich jetzt nicht sehen, sondern es geht darum, dass man das Internet und seine verschiedenen Dienste und Anwendungen auch als Genre erkennt. Es ist was anderes, ob Schülerinnen und Schüler jetzt die Tagesschau gucken oder aber ob die eine eigene Facebook-Seite einrichten. Und warum soll ich nicht auch das vermitteln, was hier wichtig ist, welche Privatheitsvoreinstellungen ich mache, welche Art der Sprache ich wähle und so weiter. Also es ist ein Genre, es gibt verschiedene Gattungen im Internet, genauso wie auch in anderen Medien. Und das ist zu vermitteln, das ist so eine Art Querschnittsaufgabe auch innerhalb der verschiedenen Fächer.
Thiele Hagendorf, wie würdest du es denn einschätzen, wenn jetzt sämtliche Nutzerinnen und Nutzer sozialer Medien, die ja eben selber auch Inhalte erstellen können und sozusagen journalistisch tätig sind ja in dieser Hinsicht, wenn die jetzt auch sowas wie einen Pressekodex unterzeichnen müssen, wo sie sich einfach zumindest mal vorher mit bestimmten Normen auseinandersetzen oder denen zustimmen, wäre das sinnvoll oder wäre das absolut lachhaft?
Also ich glaube, das wäre eine Überforderung, auch etwas zu weit getrieben, wenn jetzt jeder Nutzer, jede Nutzerin von Social-Media-Plattformen einen Kodex unterzeichnen sollte. Ich glaube, man sollte da eher über ein Soft-Law quasi gehen und das einfach im Bewusstsein verankern, dass man eine gewisse Verantwortung auch hat, wenn man in eine Öffentlichkeit hinein kommunizieren kann, was ja jeder kann bei Social-Media-Plattformen.
Vielleicht noch Kurz, Bundesjustizminister Maas hat ja kürzlich einen Gesetzentwurf vorgelegt, der vor allem die Betreiber der sozialen Netzwerke in die Verantwortung zieht. Die Betreiber sollen dabei verpflichtet werden, sogenannte rechtswidrige Inhalte zu löschen. Dabei wird ja auch mit sehr hohen Strafen gedroht, bis zu 50 Millionen Euro für die Netzwerkbetreiber und auch bis zu 5 Millionen Euro für die Autoren von Falschmeldungen. Thilo Hagendorf, findest du denn diesen Ansatz richtig oder beschneidet er das Recht auf freie Meinungsäußerung im Netz?
Also ich finde diesen Ansatz insofern richtig, als dass, wenn wirklich handfeste Rechtsverletzungen, also ehrverletzende Äußerungen und Persönlichkeitsrechtsverletzungen vorliegen, die eindeutig sind und die auch wirklich drastisch sind, dann ist es sicherlich auch sinnvoll, dass diese gelöscht werden, aus dem Internet herausgenommen werden. Allerdings muss man einschränkend dazu sagen, das meinte Jessica Hesen ja auch schon, dass es eben eine beliebige Vervielfältigung von Dingen im Internet gibt und etwas aus dem Internet zu löschen, man muss das in Anführungsstriche eigentlich setzen, das ist eigentlich gar nicht so einfach möglich. Ich halte diesen Ansatz, den du ansprachst, aber gleichzeitig auch für problematisch, weil wir es nicht in die Hand von Unternehmen legen sollten, wirklich zu entscheiden, das ist jetzt akzeptabel und das ist inakzeptabel. Und auch bei, ja, eher verletzenden Äußerungen oder Ähnlichem haben wir einen Gradualismus zwischen einer Meinungsäußerung, einer Persönlichkeitsrechtsverletzung. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, dort eine Grenze zu ziehen.
Wer wäre denn dann deines Erachtens am ehesten dafür geeignet, da zu unterscheiden, was eben eine Meinung ist oder eine Lüge?
Das ist eine ganz schwierige Frage, die ich ehrlich gesagt gar nicht gut beantworten kann. Das ist, wenn man es so weit treiben mag, auch eine philosophische Frage. Und wer da nun in die Verantwortung zu nehmen ist, das glaube ich, das kann man gar nicht sagen. Allein schon deshalb, aufgrund dieser angesprochenen Relativität von Wahrheit und Lüge und aufgrund der unterschiedlichen Bewertungen von Sprechakten, von Kommunikationsakten, wenn wir es an der Frage von Wahrheit und Lüge festmachen wollen, ist es ja nun so, dass es immer eine bestimmte Sprechergruppe ist, die sagt, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Mhm.
Oder wären dann vielleicht Gerichte die richtigen Institutionen, Jessica Hesen?
Genau, das ist in der Tat eine Position, die vertreten wird innerhalb der Rechtswissenschaften, dass man sagt, es kann nicht den privaten Anbietern, also Facebook, überlassen bleiben, darüber zu entscheiden, welche Inhalte gelöscht werden und welche nicht, sondern das muss den Gerichten überantwortet werden. Und zwar muss es auch schnell passieren, innerhalb von 24 oder 48 Stunden, eben weil sich die Inhalte so rasend schnell im Internet verbreiten und damit die Chance minimiert wird. Aber insgesamt, wenn Facebook tatsächlich jetzt die Kompetenzen hat zu entscheiden, was ist ein rechtmäßig zu löschender Inhalt oder eben nicht, dann ist davon auszugehen, dass die sehr vorsichtig sein werden, eben weil es diese hohen Bußgeldandrohungen gibt und dass wir hier zu einer ernsthaften Beschneidung von Meinungsäußerungsfreiheiten kommen. Zusätzlich ist es ja auch so, dass der Gesetzentwurf von Heiko Maas beinhaltet, dass die Zugriffsrechte auf die Daten der jeweiligen Verursacher gelöst wurden, gelockert wurden. Und auch da sind dann meinungsbeschränkende Einschnitte zu befürchten.
Vielen Dank, Jessica Hesen und Thilo Hagendorf, für diese Einschätzung. Wir hören jetzt noch einen Klassiker zum Thema Lüge und Wahrheit, nämlich Manu Chao mit Mentira. Gleich im Anschluss sprechen wir über eine weitere Herausforderung für den Journalismus, nämlich den wachsenden Einfluss der Social Media in der Echtzeitberichterstattung. Zum Beispiel bei akuten krisenhaften Ereignissen wie einem Terroranschlag. Bleibt dran.
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va.
La mentira,
mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad.
Mentira, mentira, la mentira,
mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Tristeza cuando empieza, mentira no se va,
mentira, mentira, la mentira,
mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira, mentira cuando llega, mentira nunca.
se va.
Mentira,
mentira, la mentira, mentira, la verdad.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ihr hört Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle, heute mit einer Sendung zu aktuellen Fragen der Medienethik. Zu Gast im Studio sind Jessica Hesen und Thilo Hagendorf. Beide arbeiten als Medienethiker im Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften hier an der Uni Tübingen. Wir haben vorhin bereits darüber gesprochen, dass die Social Media immer häufiger auch als Informationsmedien genutzt werden. Auffällig ist das auch in der Echtzeitberichterstattung, zum Beispiel bei akuten krisenhaften Ereignissen wie dem Münchner Amoklauf im Juli 2016. Damals wurde viel zur Lage am Tatort getwittert und gepostet. Es waren auch nutzergenerierte Videos im Umlauf, die von den Fernsehsendern für ihre Berichterstattung aufgegriffen wurden. Jessica Hesen, wie bewertest du denn die wachsende Bedeutung von Social-Media-Beiträgen in der Nachrichtenberichterstattung? Ist das eine besondere Form der Partizipation des Bürgers oder eine Entprofessionalisierung des Journalismus?
Es ist beides. Also man muss natürlich gucken, um welche Arten von Nachrichten geht es. Wenn es wirklich um solche krisenhaften, plötzlich stattfindenden Ereignisse geht, dann hat es natürlich immer was von Sensationsberichterstattung live vor Ort, die nicht weiter reflektiert und nicht eingeordnet wird, wie das ja eigentlich die Aufgabe des Journalismus ist. Und in dem Augenblick ist es immer sehr kritisch, wenn einfach jeder draufhält und alle journalistischen Standards, zum Beispiel jetzt auch verletzte oder sogar sterbende Menschen zu zeigen, vernachlässigt werden. Was ganz anderes ist es bei solchen journalistischen Formaten wie dem Bürgerjournalismus. Da ist es, finde ich, ein sehr wertvoller Beitrag, wenn dann von sogenannten Subkulturen zum Beispiel ja berichtet werden kann oder ganz andere Perspektiven eben auch Geltung sich verschaffen im öffentlichen Bereich. Grundsätzlich, du hattest auch nach der Unterhaltung gefragt. Das ist eine ganz ambivalente Sache. Gerade bei Katastrophen sind wir natürlich fasziniert von dem, was da passiert, vielleicht auch besorgt. Wir kennen vielleicht auch Personen, die vor Ort leben. Trotzdem hat es immer natürlich etwas Unterhaltendes, weil ich selber gemütlich in meinem Sofa sitzen kann oder von meinem Schreibtischstuhl und schauen jetzt auf Facebook oder im Internet insgesamt, was dort alles passiert. Das ist ein Phänomen, das wir so auch schon finden bei den normalen Massenmedien im Fernsehen. Es gibt jetzt zum Beispiel auch Aktenzeichen XY, das ja auch auf realen Ereignissen fußt, und trotzdem kommt diese Sendung zur gleichen Zeit wie eigentlich ein Krimi. Also es ist genau die Krimi-Sparte, die da bedient wird. Das heißt, wir sind natürlich fasziniert, was aber nicht heißt, dass ich das hier verurteilen möchte, sondern diese Faszination für grauenhafte Ereignisse ist dem Menschen natürlich irgendwie mitgegeben und kann natürlich im Nachklapp auch immer dazu führen, dass trotzdem diese Ereignisse kritisch reflektiert werden und eingeordnet werden.
Thilo Hagendorf, entstehen dann durch die verschiedenen medialen Kanäle auch unterschiedliche Öffentlichkeiten und dadurch auch ganz unterschiedliche Faktenlagen oder unterschiedliche Wahrheiten?
Das würde ich bejahen. Gerade bei katastrophalen Ereignissen, bei Terroranschlägen, ist es natürlich so, dass sehr schnell Gerüchte entstehen. Diese Gerüchte verbreiten sich über die sozialen Netzwerke. Je sensationeller diese Gerüchte sind, desto schneller verbreiten sie sich. Im Laufe dessen, dass sie sich verbreiten, werden sie vom Gerücht zum vermeintlichen Faktum. Und das ist ja auch etwas, wo auch die etablierten Massenmedien fast darauf hineinfallen. Man hat wenige Informationen, hat gleichzeitig einen Zwang zur Berichterstattung über das Ereignis und muss dann das irgendwie kompensieren, dass man aber keine neuen Informationen hat. Und dann lässt man sich halt dazu hinreißen, entweder Unrelevantes zu berichten oder Gerüchte dann überzubewerten und so zu verbreiten, so zu kommunizieren, als wäre es tatsächlich so passiert.
Entsteht da denn auch sowas wie eine Konkurrenz zwischen den alten und neuen Medien? Jetzt gerade, wenn wir nochmal bei dem Beispiel des Münchner Amoklaufs bleiben. Also geht es da dann auch darum, wer punktet durch was? Thilo Hagendorf?
Es entsteht auf der einen Seite keine Konkurrenz, weil genau wie Jessica das schon gesagt hat, eben auch Inhalte aus sozialen Netzwerken, also zum Beispiel usergenerierte Videos oder ähnliches, durch die etablierten Massenmedien dann weiterverbreitet und aufgegriffen werden, also Videos vom Tatort oder ähnliches. Und umgekehrt entsteht doch eine gewisse Konkurrenz, was einfach daran liegt, ja, dass auch Dinge, die objektiv falsch sind, sich trotzdem in sozialen Netzwerken verbreiten können. Also Informationen können in sozialen Netzwerken die Chance haben, sehr stark verbreitet zu werden, die diese Chance in klassischen Massenmedien nicht hätten, weil dann es dort eben ja doch noch eine gewisse Sorgfaltspflicht gibt.
Jessica Hesen, wie könnte denn zum Beispiel im Fall des Münchner Amoklaufs eine gute Berichterstattung aussehen? Oder was könnten da die Medienschaffenden einerseits, also die professionellen Journalistinnen und Journalisten, und andererseits eben auch die Nutzerinnen der sozialen Netzwerke beachten?
Eine gute Berichterstattung in Bezug auf Krisenfälle bedeutet immer, nicht alles zu zeigen, was möglich wäre. Es bedeutet vor allen Dingen auch darüber aufzuklären, was jetzt gerade nicht gezeigt werden kann. Wie Thilo gerade schon gesagt hat, diese Endlosschleifen von immer wieder den gleichen Nachrichten, die gezeigt werden, weil man sonst nichts hat, das ist nach meiner Auffassung nicht nötig, sondern es würde das Vertrauen insgesamt in die Medienberichterstattung erhöhen, wenn deutlich würde, wenn sich jemand hinstellen würde und sagt, wir können jetzt keine neuen Bilder bringen, wir bringen stattdessen jetzt die Vorabendserie, die wir ohnehin geplant haben. In Ansätzen war das auch schon zu sehen, jetzt in Bezug auf die München-Ereignisse. Da gab es teilweise Positionen, die gesagt haben, es gibt nichts Neues. Trotzdem, wir haben ja inzwischen eine breit gefächerte Medienlandschaft. Man findet immer wieder Kanäle, wo dann wieder was kommt, was wieder das Gleiche reproduziert. Und insgesamt ist es natürlich schwierig, auf die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer einzuwirken, bei dem die bringen genau das, was sie gerade sehen. Und es gibt ja auch in die entsprechenden Streaming-Portale, die dann auch, wie Meerkat zum Beispiel, die dann die direkte Einspeisung ins Netz ermöglichen. Und ich glaube kaum, dass wir Appelle absenden, aber wir können das schlecht regulieren. Es wird es immer wieder geben, dass wir uns hier direkt Live-Berichterstattung auf einen eigenen Computer ziehen können und dann auch konfrontiert werden mit entsprechenden Bildern.
Hat dann so eine Art der Echtzeitberichterstattung auch psychische Auswirkungen auf den Zuschauer? Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich habe eigentlich das Gefühl, ich bin live dabei, ich werde alle paar Minuten über den Live-Ticker über neue Informationen oder Spekulationen informiert, aber letztlich sitze ich ja doch da und kann überhaupt nichts machen. Also bewirkt das nicht innere Konflikte auch oder Ängste im Zuschauer, Jessica Hesen?
Es gibt immer Ängste, die durch Medien ausgelöst werden. Das ist ja nicht nur eine Sache der Echtzeitberichterstattung, sondern seit es eigentlich das Fernsehen gibt oder auch schon seit es das Radio gibt, gab es diese Vorstellung, wenn ich etwas sende über die Medien, dann führt das zu Konflikten, dann führt das zu dem Wunsch der Medien, hier zu helfen. Es hat sich leider im Laufe der Jahrzehnte gezeigt, dass dem längerfristig überhaupt nicht, dass das nicht der Fall ist, sondern dass die Leute natürlich das als Medienereignis bewerten und das auch gut einordnen können, dass es etwas ist, was weiter entfernt passiert und nicht unbedingt viel mit meiner eigenen Realität zu tun hat. Die Gefahr ist tatsächlich, dass hier ungefiltert Videos vor allen Dingen an Kinder und Jugendliche auch gesendet werden mit sehr grausamen Bildern, die dann auch einen nachhaltigen Schaden zufügen können. Das ist nochmal eine andere Ebene, die beachtet werden muss. Es gibt ja nicht nur Erwachsene, die diese Medien konsumieren, sondern eben vor allen Dingen auch diese besonders verletzliche Gruppe der Kinder und Jugendlichen.
Und siehst du da irgendwelche Wege, die Kinder und Jugendlichen davor zu schützen? Also geht das nur dadurch, indem eben der Erwachsene auch immer kontrolliert, was eben die Kinder und Jugendlichen konsumieren?
Es gibt natürlich in Anführungsstrichen einfache Maßnahmen, zum Beispiel Smartphones nicht an sehr junge Kinder weiterzugeben, weil ja vor allen Dingen diese Verbreitung über Smartphones stattfindet und natürlich der Medienkonsum zu Hause kann in Teilen kontrolliert werden, natürlich auch nicht vollständig, aber ich sehe ja so gut wie keine Möglichkeiten, zumindest mit dem technischen Equipment, was wir im Moment an der Hand haben, das zu regulieren. Es geht vor allen Dingen darum, dass die Erwachsenen den Medienkonsum ihrer Kinder begleiten und dann auch zur Verfügung stehen, um darüber zu sprechen. Aber die direkte Weitergabe von gewaltverherrlichen Videos zum Beispiel von Kindern an andere Kinder kann kaum kontrolliert werden.
Vielen Dank, Jessica Hesen und Thilo Hagendorf. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und zwar mit In the Year 2525 von Sager & Evans, einem Science-Fiction-Song aus dem Jahre 1969. Und mit wahr gewordener Science-Fiction geht es danach auch weiter im letzten Teil unserer Sendung, dieses Mal mit Überlegungen zu einem noch recht jungen Phänomen, nämlich der virtuellen Realität und deren Einsatz im Journalismus. Bis gleich.
In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your side. Got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Everything this old earth can give,
like nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find.
In the year 2525 von Sager und Evans, hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Zu Gast Jessica Hesen und Thilo Hagendorf vom Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften. Bei uns geht es jetzt weiter mit virtueller Realität und ihrem Einsatz im Journalismus. Das Ganze nennt sich dann Immersive Journalism oder VR Journalism, wobei VR die Abkürzung für Virtual Reality ist. Und es ist eigentlich eine logische Weiterentwicklung des klassischen Fernsehjournalismus. Der Film galt ja auch schon zur Zeit seiner Erfindung 1895 als das Medium der Illusion und der Realität, als das Medium, das uns am besten den Eindruck vermittelt, wir wären wirklich dabei. Die virtuelle Realität bringt uns diesem Gefühl nun noch ein Stückchen näher. Thilo Hagendorf, du hast dich ja in letzter Zeit intensiv mit der virtuellen Realität beschäftigt. Worin liegen denn die zentralen Unterschiede in der Wahrnehmung im Vergleich zum herkömmlichen Film?
Also beim herkömmlichen Film oder man kann auch sagen bei herkömmlichen Medien, Bildmedien, konsumiert man Medieninhalte innerhalb eines gewissen Rahmens, also einer Leinwand oder einem Bildschirm. Und bei Virtual Reality legen sich die Medieninhalte quasi um einen drum herum. Das gesamte Gesichtsfeld wird abgedeckt mit einem Bild. Hinzu kommt, dass ich mich frei umschauen kann in der virtuellen Realität, was ich logischerweise im Kino bei den gezeigten Inhalten nicht kann. Und was unter Umständen auch noch hinzukommt, ist eben die stereoskopische Darstellung von Medieninhalten. Das heißt, wir haben eine leicht versetzte Bilddarstellung, also jedes Auge bekommt ein eigenes Bild, sodass ein räumlicher Eindruck entsteht. Also ich habe diese räumliche Illusion, wie man sie schon aus dem 3D-Kino eventuell kennt oder von 3D-Brillen, aber eben, wie ich anfangs sagte, das legt sich eben über das gesamte Gesichts- oder Blickfeld.
Und welche Potenziale oder Gefahren ergeben sich dann dadurch, wenn man jetzt diese virtuelle Realität-Technik im Journalismus einsetzt?
Also speziell im Journalismus sehe ich zum einen die Chance, dass man durch den, vorsichtig gesagt, unterhaltenden Charakter, den immersive Medieninhalte generell haben, ein flüchtiges Publikum in ein involviertes Publikum verwandeln kann. Das heißt, ich kann Menschen auch für sozusagen eher ungemütliche Medieninhalte begeistern oder sie dazu bewegen, sich mit diesen auseinanderzusetzen, was sehr wichtig sein kann, gerade wenn es um kritische Berichterstattung geht oder eben über Berichterstattung zu Themen, deren Rezeption sozusagen die Gefahr birgt, dass es einem zum Nachdenken anregt. Auf der anderen Seite sehe ich die Gefahr, dass durch die Immersion beim Konsum von VR-Medieninhalten die Reflexion ausbleibt, die Reflexion dessen, was ich dort sehe. Das heißt, dieses Eingetauchtsein, dieses Fasziniertsein, diese Immersion verhindert, dass ich mir Gedanken darüber mache, was wird mir dort eigentlich gerade gezeigt und soll das Gezeigte mich eventuell beeinflussen in eine gewisse Richtung? Das sehe ich als Gefahr.
Jessica Hesen, führt denn dieses aktivere Erleben und auch die Möglichkeit des selektiveren Sehens, die Thilo Hagendorf gerade angesprochen hat, in der virtuellen Realität dann auch dazu, dass ich die Inhalte besser verstehe? Bin ich dann im Journalismus beispielsweise dann am Ende auch besser informiert über ein Ereignis?
Ich glaube, der VR-Journalismus kann ein wichtiger Baustein sein zur Ergänzung von schon existierenden Journalismusformaten. Indem ich die Möglichkeit habe, meinen Blick schweifen zu lassen innerhalb einer bestimmten Szenerie, wird mir ja eröffnet, dass Journalismus eigentlich immer nur einen Ausschnitt der Realität zeigt. Also es wird dadurch nochmal deutlicher, dass ich selber als Mediennutzerin jetzt in der Lage bin, mir bestimmte Blicke auszusuchen. Dadurch sehe ich, dass normaler Journalismus natürlich auch immer nur bestimmte Ausschnitte zeigen kann. Natürlich würde ich jetzt niemals behaupten, dass der VR-Journalismus ein ganz umfassendes und reales Bild der Realität gibt. Auch das ist natürlich ein Ausschnitt. Aber trotzdem wird die Relativität der Medienberichterstattung nochmal viel deutlicher, indem ich mir selber bestimmte Inhalte aussuchen kann. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, dass hier nur eine ganz bestimmte Art der Information angesprochen wird. Ich kann bestimmte Dinge sehen. Ich kann zum Beispiel bei einer über VR-Technologien übertragenen Wahlkampfveranstaltung sehen, wer steht noch so im Publikum? Welche Arten von Leuten sind das eigentlich? Wie ist die ganze Stimmung? Das sind Informationen, die können für den Hintergrund wichtig sein und für das Allgemeinverständnis der Situation. Das ist aber keine Hilfe, um mir ein Bild zu machen in Bezug auf Hintergrundinformationen, eine Einordnung des Erlebnisses auf der Folie von anderen Wahlkampfveranstaltungen und so weiter. Also hier tritt weiter der etablierte Journalismus auf den Plan, dessen vordringliche Aufgabe ja tatsächlich ist, Dinge einzuordnen und auch teilweise zu bewerten.
Ich kann mir vorstellen, dass man da in der virtuellen Realität auch mit stärkeren Emotionen vielleicht konfrontiert wird. Thilo Hagendorf, lassen wir uns dadurch dann auch leichter manipulieren? Also lässt das vielleicht dann auch im Journalismus jetzt betrachtet unsere Meinungsbildung doch vielleicht stärker bestimmen?
Also ich weiß nicht, ob innerhalb der Medieninhalte jetzt per se mehr Emotionen dargestellt werden, aber Emotionen können leichter gewissermaßen transferiert werden auf mich. Ich lasse mich leichter anstecken durch Inhalte und ich reagiere ja emotional auf Ereignisse, die in der VR stattfinden, quasi gleich, wie ich emotional auf Ereignisse reagiere, die tatsächlich, also in der in Anführungsstrichen echten Realität stattfinden. Und in diesem Sinne gibt es sicherlich ein Manipulationspotenzial, was nicht zu unterschätzen ist, ja.
Wenn jetzt diese Technologien der virtuellen Realität zum Beispiel in der Kriegsberichterstattung eingesetzt werden, besteht da nicht auch die Gefahr, dass der Zuschauer ernsthaft traumatisiert wird, Jessica Hesen?
Ja, die Gefahr besteht auf alle Fälle. Journalistinnen und Journalisten, die VR-Journalismus benutzen oder solche Technologien benutzen, stehen natürlich auch in der Verantwortung, sich an die Regeln des Pressekodex zu halten. Aber es ist natürlich nochmal etwas anderes, ob ich jetzt von ferne ein Bild sehe von einem erschossenen Menschen oder aber ob ich gleich drin bin in der Situation und mich der viel unmittelbarer ausgeliefert sehe. Da sehe ich tatsächlich auch noch starken Nachbesserungsbedarf, gerade auch in Bezug auf Jugendschutz und auch virtuelle Spiele. Es gibt ja auch Kunstprojekte, die sehr stark VR-Journalismus verbinden mit fiktiven Einheiten, wo ich dann selber zum Beispiel auch rumgehen kann in der Kriegssituation, in Syrien zum Beispiel. Und das hat, wie man auch in Berichten sehen kann über diese Arten von Medienjournalismus, hat tatsächlich sehr starke Einflüsse auf diejenigen, die das anschauen. Leute weinen dann und sind wirklich sehr stark mitgenommen, weil sie eine Zeit lang in dieser Situation zum Beispiel eines Bombenangriffs in Syrien gewesen sind. Und da gilt es natürlich, Menschen auch vor zu schützen und zu warnen. Man muss wissen, auf was man sich dabei einlässt. Insgesamt ist natürlich die Frage, wenn man solche Formen des Journalismus bevorzugt, welches Bild hat man eigentlich von Menschen? Möchte man die auf ihrer rationalen Ebene ansprechen und dementsprechend auch bestimmte Arten von Texten und Informationen liefern? Oder sieht man sie eigentlich vordringlich als emotionale Wesen und versucht über diesen Weg, sie eventuell zu manipulieren oder auch zu guten Dingen zu bewegen?
Herzlichen Dank, Jessica Hesen und Thilo Hagendorf vom Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute da wart und danke auch für die interessanten Einblicke in eure Standpunkte und eure Forschung. Ich verabschiede mich jetzt von den Hörerinnen und Hörern. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle 96,6 MHz. An den Reglern saß Fabian Schaller, die Redaktion hatte Ulrich Hägele, am Mikrofon war Anne Burkhardt und wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei unter www.mikro-europa.de. Auf bald!